Heute Morgen werden wir uns mit dem Thema Kritik an der Bibelkritik auseinandersetzen. Auf der Einladung war das Thema wie folgt umschrieben: Vor 293 Jahren, also im Jahr 1711, begann der Pfarrer Witter aufgrund des Wechsels der Gottesnamen in 1. Mose 1 und 2 den Anfang der Bibel bezüglich seiner Echtheit anzuzweifeln. In der Folge entwickelte sich dieser Angriff und erstreckte sich schließlich unter Mithilfe eines Heeres von liberalen Theologen über das ganze Alte Testament und auch Neue Testament hinweg. Heute steht man vor dem totalen Scherbenhaufen. Die großen Kirchen leeren sich, weil alle Substanz des Evangeliums verloren gegangen ist. Die islamische Mission in Europa beruft sich im Kampf gegen das Christentum auf angebliche wissenschaftliche Ergebnisse der liberalen Theologie. Vor ein paar Jahrzehnten begannen gewisse theologische Lehrer, dieselbe Kritik an der Bibel behutsam in die evangelikalen Kirchen und Gemeinden einzuschleusen. Zunächst über die theologischen Ausbildungsstätten, zum Beispiel der Methodistenkirche, später über St. Krishona, heute auch über Liebenzell-Mission einzuschleusen, während die meisten schliefen oder feierten. Gemäß 2. Korinther 10, Vers 4 sind wir nun gefordert, mit göttlichen Waffen, die mächtig zur Zerstörung von Festungen sind, Vernunftschlüsse zu vernichten. Ich möchte diese Stelle nochmals ganz lesen und so an den Anfang stellen. Zweiter Korinther 10, Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christus gegenüber und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen. Wir werden uns heute Morgen insbesondere mit der Bibelkritik an den 5 Büchern Mose beschäftigen. Dort hat die Bibelkritik nämlich eingesetzt. Und wie gesagt, sich dann über das Alte Testament ausgebreitet und dann weiter kam erst später so richtig die neutestamentliche Bibelkritik. Aber wenn wir uns jetzt mit der Anfangskritik im Blick auf die 5 Bücher Mose besonders auseinandersetzen, dann werden wir gleich auch die Denkfehler erkennen in der Wurzel, um schließlich das ganze Gebäude, das darüber gebaut worden ist, umzuschlagen. Wir gehen in der Betrachtung der Entwicklung zunächst einmal zurück in die Reformation. Die begann ja Ende Oktober 1517. Das war der 31. Oktober, der Tag, an dem Luther die 95 Thesen angeschlagen hatte. Das war der Beginn der Reformation. Und ein ganz wichtiges Grundprinzip, das in der Reformation entdeckt wurde, war sola scriptura, allein durch die Schrift. Wir können die Wahrheit erkennen und wissen, nicht durch Konzile von Menschen, Beschlüsse durch Päpste, auch nicht durch die Philosophie, die in der katholischen Theologie eine große Rolle gespielt hatte, sondern allein durch die Heilige Schrift. Sie ist die einzige Basis für den Glauben. Die Bibel ist Gottes Wort, die einzige Grundlage für Leben, Glauben, aber dann auch Wissenschaft und Kunst und so weiter. Man kann also sagen, in der Reformation im 16. Jahrhundert hat Gott seinem Volk die Bibel neu geschenkt. Das war auch die Zeit, in der die Bibel endlich in Landessprachen übersetzt worden ist und so weite Verbreitung gefunden hat. Nicht nur Verbreitung, sondern sie wurde dann auch weitherum gelesen und studiert. Aber Satan hat dann eine Gegenoffensive gestartet durch die Gegenreformation. Und zwar durch grausige Religionskriege, die Europa total verwüstet haben. Zu nennen sind insbesondere der Schmalkaldische Krieg 1546-47, dann die langen Hugenottenkriege 1562 bis 98 in Frankreich, dann der 30-jährige Krieg 1618 bis 48. Am Ende dieses Krieges war Deutschland am Boden zerstört. Die Evangelischen waren sehr ermüdet, aber die Philosophen wurden in dieser Zeit wach. Voltaire, ein französischer Philosoph, 1694 bis 1778, sagte im Blick auf all diese Religionskriege: Le dogme apporte le fanatisme. Das Dogma führt zum Fanatismus. Was soll all diese Religion? Wir wollen uns nicht mehr abstützen auf das, was die Kirche sagt. Wir haben auch nichts mehr zu tun mit der Bibel als eine Autorität. Richtig ist nur das, was vernünftig ist. Der Maßstab ist die Vernunft des Menschen. Was vernünftig ist, ist richtig. Was unvernünftig ist, ist falsch. Und so sehen wir aus dieser Gegenreaktion gegen die Katastrophe der Religionskriege entstand die Aufklärungsphilosophie. Sie ist gekennzeichnet durch folgende Punkte. Die Bibel als Gottes Wort wird abgelehnt und verworfen. Früher war also der allgemeine Glaube der Christen der, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, durch den Heiligen Geist. Und das wurde breit in der Philosophie verworfen. So etwas gibt es gar nicht, dass Gott sich durch ein Buch offenbaren würde. Zweitens, das habe ich schon erwähnt, die Vernunft des Menschen ist die höchste Instanz. Darum nennt man das Rationalismus, weil die Ratio, die Vernunft, quasi alles beherrschen soll. Drittens, Gott greift nicht in den Lauf der Welt ein. Also man äußerte die Überzeugung, dass Gott nie irgendwie konkret in die Geschichte eingreift. Man leugnete nicht, dass es einen Schöpfer gibt. Von irgendwoher muss ja alles kommen. Aber man betrachtete in der Philosophie Gott als ein höheres Wesen, das am Anfang die Welt in Betrieb gesetzt hatte, sich dann aber völlig zurückgezogen hatte. Und darum sich auch nicht dem Menschen irgendwie offenbart durch die Bibel oder auch durch Wunder. Das ist alles unmöglich. Man betonte sehr die Toleranz. Und zwar nicht aus einer christlichen Nächstenliebe heraus, die den Nächsten achtet, auch wenn er anders denkt, sondern aus der Überzeugung heraus, man kann ja nicht wissen, was wahr ist. Ein weiterer wichtiger Punkt war der Glaube an das Gute im Menschen. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, nachdem die Bosheit des Menschen in den Religionskriegen so deutlich geworden ist, ist dieser Optimismus wirklich verwunderlich. Im Kern ist der Mensch gut, aber er muss eben durch Bildung gefördert werden, die Vernunft muss in ihm geweckt werden und dann wird er schon gut. Damit war also verbunden ein Glaube an steten Fortschritt in Wissenschaft, in der Gesellschaft etc. Hier finden wir also schon den Ansatz eines starken Evolutionsdenken, Entwicklungsdenken, alles entwickelt sich. In den Jahren 1650 bis 1700, da verwerfen Philosophen, aufklärerische Philosophen wie zum Beispiel Thomas Hobbes oder dann Despinosa und Simon, also englischsprachige Philosophen, sie verwerfen die Inspiration der Bibel und lehnen ausdrücklich auch die mosaische Verfasserschaft des Pentateuch ab. Pentateuch, wer das Wort noch oft benutzen, heißt einfach das Fünfbuch. Also der Pentateuch bedeutet die Gesamtheit der fünf Bücher Mose. Sie lehrten also, Mose hat die fünf Bücher Mose nicht geschrieben. Aber da sind wir noch im Bereich der Philosophie. Und nun kommen wir unter einem neuen Titel auf dem Blatt zu der älteren Urkunde-Hypothese. Um 1711, wie gesagt, hat Pfarrer Witter aufgrund unterschiedlicher Gottesnamen und aufgrund des Unterschieds im Stil von 1. Mose 1 und 2 auf zwei verschiedene Autoren geschlossen. Also 1. Mose 1 muss von einem anderen Autor stammen als Kapitel 2. Später hat 1753 der Medizinprofessor Astrück hat behauptet, Mose habe zwei Hauptquellen und 10 bruchstückhafte Quellen, also Fragmente, benutzt. Aber er geht wenigstens noch von Mose aus, ja? 1780 bis 83, da tritt Eichhorn, ein Alttestamentler. Also hier sind wir nun ganz klar im Bereich der evangelischen Theologie. Mit einer neuen Theorie auf den Plan. Übrigens, Eichhorn wird betrachtet als der Vater der alttestamentlichen Bibelkritik. Er teilte 1. Mose auf in zwei Quellen. Die eine Quelle nannte er J, ja wisst, und die andere E von Elohist. Und er glaubte auch noch verschiedene kurze, also fragmentarische Quellen darin zu finden. Jetzt, wie kommt die Bezeichnung dieser Quelle? Woher kommt diese Bezeichnung? In 1. Mose 1, da lesen wir doch immer von Gott. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott, hebräisch Elohim, die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gottes ist Elohim. Vers 3. Und Gott Elohim sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott Elohim sah das Licht, dass es gut war. Und Gott Elohim schied das Licht von der Finsternis und so weiter. Also in 1. Mose 1 haben wir immer für Gott die Bezeichnung Elohim. Aber wenn wir zu Kapitel 2 gehen, da klingt das etwas anders. Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, da der Herr, Jahwe, Gott, Elohim, Erde und Himmel machte. Und ehe alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war und ehe alles Kraut des Feldes sproste, denn Jahwe, Elohim, hatte nicht regnen lassen auf die Erde und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und Jahwe, Elohim, bildete den Menschen Staub von dem Erdboden. Und dann Vers 8. Und Jahwe Elohim pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Also hier finden wir dauernd den Namen Jahwe, den wir im ersten Kapitel nicht finden. Und darum hat Eichhorn gesagt, also hier in Kapitel 2 haben wir einen anderen Schreiber. Und weil er Gott eben Jahwe nennt, ist das der Jahwist. Und weil der Schreiber von Kapitel 1 Gott Elohim nennt, ist das der Elohist. Also er führt diese Bezeichnungen Quelle J und Quelle E ein. Etwas später, 1805, hat De Wet, auch wieder ein Theologieprofessor in Deutschland, behauptet, das fünfte Buch Mose, das sei aus einer weiteren Quelle. Das stammt aus der Quelle D. Abkürzung von Deuteronomium als Bezeichnung für das fünfte Buch Mose. Und er sagte, diese Quelle D, also das fünfte Buch Mose, sei geschrieben worden im Jahr 621 vor Christus. Wie kommt er genau auf diese Zeit? Nun, man kann das nachlesen in 2. Chronik 34, 14 bis 33. Der König Josia kommt ja zu einer Umkehr zu Gott, gelangt zu einer Umkehr und bewirkt eine Reformation in Juda. Er lässt den Tempel renovieren und bei der Renovationsarbeit wird das Gesetzbuch von Mose entdeckt. Und Dövet sagt, das ist nicht so, dass es damals entdeckt worden wäre, als ein schon bestehendes Buch, sondern es wurde damals verfasst, und zwar als wäre es von Mose. Also damals wurde das fünfte Buch Mose verfasst. Das gefundene Gesetzbuch war also einfach eine Fälschung aus dieser Zeit, die man aber, um dem Buch mehr Gewicht zu verleihen, Mose zugeschrieben habe. Also mit anderen Worten, ein reiner Betrug. Und das war übrigens das Ergebnis einer Habilitationsschrift damals. Damit hat er sich zum Professor habilitiert. Nun, das wäre also die ältere Urkunde-Hypothese. Jetzt schauen wir an, da gab es auch andere, die hatten ein bisschen andere Ideen. Wir kommen nun zur Fragmenten-Hypothese. Die wurde veröffentlicht in der Zeit 1792 bis 1800 von Geddes. Geddes sagte, nein, es gibt nicht eine Quelle J und eine Quelle E in sich geschlossen in den Mosebüchern. Es gibt nur Fragmente, die da verwendet worden sind. Also die fünf Bücher Mose, die sind einfach die Zusammensetzung durch einen Redaktor, der viele völlig unabhängige Fragmente benutzt habe, die sich auch untereinander widersprechen. Und da hat ein Redaktor das später irgendwie zusammengesetzt. Ihm folgte auch der Theologe J. Vater in den Jahren 802 bis 05. Das wäre also die Fragmentenhypothese. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Hypothese, die Ergänzungstheorie. Die ist später entstanden, und zwar aus folgendem Grund. Beim Lesen der fünf Bücher Mose fällt einem ja auf, das ist ja nicht irgendwie eine zusammengewürfelte Sache von verschiedenen Texten, sondern da gibt es einen planmäßigen Aufbau, da gibt es einen inneren Zusammenhang. Das kann also gar nicht so sein, dass das aus irgendwelchen sich widersprechenden Fragmenten einfach so zusammengestückelt worden sei. Und so wurde also in der Ergänzungstheorie das abgelehnt. Der bekannte Vertreter war der Theologe Ewald. 823 hat er geschrieben, dass die fünf Bücher Mose so entstanden sind, es gab eine elohistische Grundschrift. Das ist der Grundstock. Und dieser Grundstock sei dann eben später durch javistische Zusätze ergänzt worden. Aber nicht einfach so kleine Fragmente, sondern da gibt es wirklich einen zusammenhängenden Grundstock. 1840 hat Ewald dann das noch ein bisschen anders formuliert. Er sagte, alle Verfasser, die Material zu den Mosebüchern hinzufügten, hätten das Ganze auch noch überarbeitet. Also das macht das Ganze noch schwieriger, dass man gar nicht mehr richtig entscheiden kann, was ist nun Überarbeitung und was war irgendwie eine ursprüngliche Quelle. Nun, die Entwicklung ging weiter und kam schließlich zu der modernen Quellenscheidungstheorie. Also zu der Theorie, die in der Theologie üblicherweise bis heute gelehrt wird an den Universitäten. Das waren, was wir bisher gesehen haben, das waren alles Vorläufer. Da ist zu nennen 1853 Hupfeld. Er lehnt die Ergänzungsidee ab. Er sagte, J, also der Javist, das war eine vollständige Quelle, nicht einfach eine Ergänzung, so wie das Ewald gemeint hat. Und E, also der Elohist, das sei eigentlich eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Quellen. Also er spaltete auf, den Elohist spaltet er nochmals auf in E1 und E2. Später hat man dann E1 hat man genannt P. Also heute in der Theologie spricht man von, nicht mehr von E1, sondern von P. Und das bedeutet Priesterschrift. Und E2, das wäre dann später einfach E. Das ist ein Schreibfall auf dem Blatt. Später nennt man E2 einfach E. Also diese drei Quellen zusammen, jetzt sagen wir J, P und E, die haben ergeben die Bücher 1. bis 4. Mose. 5. Mose, das sei eben die Quelle D von Devet, ja, der das so gelehrt hatte. Und zwar hat er gesagt, die Entstehung dieser Quellen war zeitlich so. Die älteste Quelle ist P, die Priesterschrift. Später wurde der Elohist verfasst, dann der Javist und das späteste ist der Deuteronomist, D. Also P, E, J, D. Aber Reuss und dann sein Schüler Graf, 1866, und Kühnen, 1869, die sagen, nein, die Reihenfolge ist anders. Javist, der Javist ist die älteste Quelle. Also sie sagten nicht P-E-J-D, sondern J-E-D-P. Alles klar. Das hat doch Bedeutung, das mit der Chronologie. Ich komme darauf zurück. Aber nun ein ganz wichtiger Name, das war Wellhausen. Das ist wirklich, könnte man sagen, einer der wichtigsten Geier in der liberalen Theologie. 1876 bis 78. Er bringt die Hypothese von Graf und Kühnen in die klassische Form, so wie sie eben heute gelehrt wird in Deutschland, in der Schweiz. Und seine Darstellung erobert in kurzer Zeit, also im Eiltempo, die Alttestamentstudien in Europa und auch in Amerika. Wellhausen sagt, J wurde geschrieben um 850 vor Christus. Also sehen wir etwa 700 Jahre nach Mose. E sei geschrieben worden um 750 vor Christus. Dann sei J und E zusammengesetzt worden zu JE. Das sei geschehen im Jahr 650 vor Christus. Die Quelle P, die Priesterschrift, sei im 6., 5. Jahrhundert vor Christus verfasst worden und D eben als Fälschung in der Zeit von Josia 621 vor Christus. Jetzt merken wir an dieser Stelle schon einige Probleme und Widersprüche. Da wurde doch ganz am Anfang gesagt, aufgrund von verschiedenen Gottesnamen können wir verschiedene Quellen erkennen. Eben Kapitel 1, Elohim, Elohim, Kapitel 2 spricht immer von Jahwe. Aber, wir haben ja gesehen, E wurde aufgespalten in zwei Quellen, in P und E. Und beide sind also charakterisiert durch den Namen Elohim. Ja, aber die benutzen ja den gleichen Namen, Gottesnamen. Und sollen trotzdem zwei verschiedene Quellen sein. Also sind die unterschiedlichen Gottesnamen, das sind nicht so die klaren Unterscheidungsmerkmale. Denn zwei verschiedene Quellen können auch den gleichen Namen benutzen. Und man hat unterschieden E und J, aber man sagte, es ist sehr schwierig, E und J zu unterscheiden, weil in Thematik, Stil und Wortschatz sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Also, wo sind denn die eindeutigen Kriterien, um um die Quellen unterscheiden zu können. Und wenn wir nur schon beginnen, Kapitel 1 ist klar, Elohim, Elohim, Elohim. Aber Kapitel 2, das soll ein Javist-Text sein, aber dort haben wir nicht immer Yahweh, sondern wir haben immer gehabt Yahweh Elohim in der Kombination. Also das ist ja auch nicht so klar. Warum ist denn das, der Javist, der braucht ja auch immer Elohim. Gut, aber diese Dinge konnte man dann immer wieder so umgehen und sagen, ja, spätere Redaktoren, die haben das eben auch wieder umgearbeitet und darum ist es dann nicht unbedingt so konsequent. Ja gut, aber dann wird immer deutlicher, dass das Ganze ja gar nicht so klar ist, wo denn da unterschieden werden soll. Dann wird behauptet von den älteren Kritikern, J, also der Javist, sei jünger als E, der Elohist. Warum? Weil Yahweh, das sei ein Name, der erst später in der Geschichte überhaupt aufgetaucht sei. Aber Kühnen und Wellhausen, die sagen, J sei viel älter als E. Sie sagen genau das Gegenteil. Es wird behauptet, P unterscheide sich am meisten in Thematik und Wortschatz von J. Und da haben die älteren Kritiker gesagt, P, das ist das älteste Dokument überhaupt. Aber Graf, Kühn und Wellhausen, die haben gesagt, nein, P ist das jüngste Dokument von allen. Warum? Immer wenn Abschnitte kommen in den fünf Büchern Mose, wo es besonders um die Opfer geht und bestimmte Gesetze im Blick auf Gottesdienst und so weiter, dann sagt man, das ist typisch Priesterschrift. Aber weil man die ganze Geschichte Israels völlig revidiert hat und gesagt hat, die Geschichte Israels muss man im evolutionistischen Rahmen sehen, haben ein Wellhausen zum Beispiel gesagt, also diese hochentwickelten Gesetze mit detaillierten Angaben über Opfer und Riten im Tempel, die konnten ja erst ganz spät entstanden sein. Die kann man nicht in die Frühzeit ansetzen, weil alles ist quasi in einer Evolution immer höher gegangen. Und darum kommen sie zur Überzeugung, P muss eben das jüngste Dokument sein. Wellhausen lehrte also, die Israeliten hätten früher eben noch einen primitiven Vielgötterglauben gehabt und das hätte sich allmählich erst entwickelt und erst ganz spät seien sie dann in einem Evolutionsprozess zu dem Ein-Gott-Glauben gekommen. Auf dieses Thema komme ich nochmals zurück. Jetzt gehen wir zum 20. Jahrhundert. Theologen wie Smith, Driver und Briggs, die übernehmen aus Deutschland diese Quellenscheidungstheorie von Wellhausen und machen sie im englischsprachigen Raum populär. Also diese Bibelkritik ist in den englischen Sprachraum erst später hineingetragen worden. Im 20. Jahrhundert wird das alles noch ein bisschen komplizierter. Der Theologe Butte und Smend, sie teilen 1912 J nochmals auf in zwei verschiedene Quellen. Also J1 und J2. Sie haben gemerkt, da sind nochmals zwei Autoren drin. Muss man nochmals aufsplittern. Eichrott 1916 und Eisfeld 1922, sie unterscheiden in J noch eine bestimmte Quelle, die sie entdeckt haben, und die nannten sie die Laienquelle und gaben ihr den Namen L. Die sei entstanden in der Zeit von Elias und man findet sie auch im Richterbuch und in den Samuelbüchern. Aber 1927 entdeckt Morgenstern noch eine weitere Quelle in 2. Mose eine Quelle K, die nennt er die kenitische Quelle. Und 1934 teilt Gerhard von Rath P in zwei parallele Quellen auf. Also er hat gemerkt, in P, das ist nicht nur einfach eine Quelle, sondern das muss man auch nochmals aufspalten in verschiedene Autoren. Und der Theologieprofessor Pfeiffer 1941 entdeckt noch eine Quelle S, die er nennt die Quelle Sei, die Seir-Quelle, darum S. Die sei entstanden 600 bis 400 vor Christus. Und diese Quelle S fände man in J und E Teilen der fünf Bücher Mose. Nun merken wir, das Ganze wird ein bisschen komplizierter. Das noch nahezu einfache Schema JEDP wird jetzt plötzlich zu einem J1, J2, EDP, 1P2, LKS Schema. Kenneth 1920 und Hölscher 1922 datieren die Quelle D viel jünger als 621 vor Christus. Aber Kegel 1919, Welch 1924 und Robertson 1936 bis 1944 datieren D auf viel frühere Zeit als 621 vor Christus. Warum bringe ich das alles? Um zu zeigen, wie eindeutig klar die Sache ist, ja? Also wie sich die verschiedenen Theologieprofessoren gegenseitig widersprechen, und zwar diametral widersprechen. Aber ein anderer Theologe, Löhr, 1924, behauptet, die Quelle P, die gibt es einfach gar nicht. Das stimmt nicht. Der Pentateuch, die fünf Bücher Mose, sind von Esra zusammengestellt worden. Und zwar mit Material, das man nicht mit J und E identifizieren könne. Volz und Rudolf bringen 1933 in einem gemeinsamen Buch eine umgekehrte Ergänzungstheorie. Also früher sagte man, E, das sei die Haupturkunde, und J, das sei quasi die Ergänzung zu dieser Grundschrift. Aber sie sagen, nein, das ist falsch. J ist die Urkunde, die Grundurkunde, und E sei die Ergänzung dazu. Also ich muss sagen, bei dieser Aufsplitterung ging man je nachdem sogar so weit, dass ein einzelner Vers in etwa drei Quellen aufgeteilt werden konnte. Und wenn irgendetwas nicht passte, dann konnte man sich erklären, ja, das ist halt eben durch einen späteren Redaktor so geändert worden und darum kann man das nicht so konsequent durchziehen. Aber das Tragische ist, das wird quasi trotzdem heute in den theologischen Fakultäten einfach als Tatsache gelehrt. Also geht man nach Zürich, nach Basel oder Bern, oder nach Neuenburg, Lausanne, das ist einfach eine Tatsache, diese Quellenscheidung. Und das wird dann wieder weitergegeben im Religionsunterricht. Also mein Religionslehrer in der Gymnasialzeit hat uns erklärt, also das erste Kapitel, 1. Mose 1, eine Priesterschrift, die ist deutlich jünger als Kapitel 2. Das ist eine Javist-Quelle. Und zwar könne man das am Hebräischen merken. Das Hebräische ist ein späteres Hebräisch in Kapitel 2. Hatten aber nicht erklärt, was der Unterschied ist. Und für mich war dann das eine interessante Entdeckung, als ich ein Jahr später mit ihm telefoniert habe und habe ihn gefragt, in Daniel 9, was ist das für eine Verbform Teda? Wenn der Engel zu ihm sagt, du sollst wissen, Teda, dann sagt er, ja, das können wir nicht mehr sagen. Alles vom Hebräischen hätte er vergessen. Ja gut, aber es wird so als Faktum hingestellt, ganz anderes Hebräisch und so, aber Oft ist es ja so in der Theologie, dass man Hebräisch im Eiltempo lernt heute und dann benutzt man es gar nicht mehr. Die meisten benutzen es nicht mehr und schon später, einige Jahre später, sind sie gar nicht mehr in der Lage, mit Hebräisch wirklich gründlich umgehen zu können. Aber die Dinge werden so als Fakten, als wissenschaftliche Ergebnisse weitergegeben. Ich habe dann später selber Hebräisch gelernt und nichts davon gefunden, von einem späteren Hebräisch in 1. Mose 2 als in Kapitel 1. Nichts. Jetzt gehen wir weiter. Und zwar zu dem nächsten Titel. Es geht immer noch um das 20. Jahrhundert, aber nun entsteht eine neue Richtung. Und zwar, man nennt das den überlieferungsgeschichtlichen Lösungsversuch. Gunkel um 1900 und Gessmann 1920, zwei Theologen, sie verwerfen die JEDP-Quellen und sagen, es sei nicht möglich, solche Quellen im Text festzulegen. Man müsse ganz anders vorgehen, man müsse vielmehr verschiedene literarische Gattungen im Text erkennen. Also man müsse zum Beispiel unterscheiden bestimmte Legenden, die verknüpft sind mit bestimmten Orten. Zum Beispiel Abrahams Legenden, die verknüpft sind mit Hebron oder mit Sichem und so weiter. Man müsse auch verschiedene Texte erkennen, die in Israel einen bestimmten Sitz im Leben hatten. Also Texte, die man in einer ganz bestimmten Situation besonders gebraucht habe und die dann eben auch immer weiter mündlich überliefert worden seien. Und gerade durch diese mündliche Überlieferung über Generationen hinweg, da hätte sich auch der Inhalt ständig gewandelt. Kurz vor oder nach der babylonischen Gefangenschaft, die war ja 605 bis 538 vor Christus, seien dann diese mündlichen Überlieferungen, eben wo man unterscheiden muss, auch es sind Lieder oder es sind Legenden oder es sind Geschichten, die einen bestimmten Ursprung erklären wollen, zum Beispiel die Herkunft der Schöpfung, diese seien erst dann schriftlich fixiert worden. Also man könne nicht Quellen und Fragmente unterscheiden, aber es gibt verschiedene Überlieferungseinheiten, Traditionseinheiten. Und die seien dann später eben zu einem Guss zusammengeführt worden. Auch zu dieser Richtung gehört die Uppsala-Schule. Also in Schweden ist das sehr populär geworden. Man nennt die auch die Oral-Traditionalisten. Oral heißt mündlich. Also man hat mündlich überliefert. Wichtige Namen sind da Petersen 1931 und Engnell 1954. Sie legten die größte Betonung auf die mündliche Tradition. Also noch mehr als die Männer, die ich vorhin erwähnt habe. Engnell sagt, 1. Mose 1 bis 4, das ist eine Quelle, die muss man bezeichnen als P. Also für ihn bedeutet P etwas ganz anderes, ja, als bisher. Und 5. Mose bis 2. Könige, das ist eine weitere Quelle, die man als D bezeichnen müsse. P stamme aus Judäa und D stamme aus dem Nordreich. Also er hat sogar noch herausgefunden, wo der Schreiber gelebt haben muss. Die Schule von Leipzig, die baute auf der Arbeit von Theologieprofessor Alt 1929. Und die legten noch mehr Betonung, weniger jetzt auf die Traditionseinheiten, sondern auf den Sitz im Leben. Was haben die Texte mal für die Israeliten bedeutet in ihrem Umfeld? Also was war die theologische Bedeutung der Texte damals für Israel? Zum Beispiel, wenn Sie die Schöpfungsgeschichte, was hat die für eine Bedeutung gehabt für die Israeliten? Für sie war also weniger die Frage, welche Quelle, woher kommt die Quelle, sondern was ist die Bedeutung jetzt dieser Traditionseinheit, Schöpfungsbericht? Gerhard von Rath betont also jetzt mehr die theologische Bedeutung des Textes und das Historische wird in den Hintergrund gestellt. Pannenberg 1961 sagt, wir müssen in den Texten suchen nach dem theologischen Impuls. Was war der Antrieb, um das und das zu schreiben? Man betonte, wir müssen im Text das Kerygma suchen. Ich muss hier in Klammer noch anfügen, da sind wir ja schon weit vorgeschritten im 20. Jahrhundert. Das ist schon die Zeit von Rudolf Bultmann, der ja die Gott-ist-tot-Theologie gebracht hat. Aber Bultmann war ein Neutestamentler, nicht ein Alttestamentler. Und er hat also Kritik geübt, vor allem am Neuen Testament. Und Bultmann hat gesagt, Christus ist nicht auferstanden. Das kann der moderne Mensch kann so etwas nicht akzeptieren. Aber die früheren Menschen, die haben eben das noch so mythologisch, legendenhaft gedacht. Aber wir müssen jetzt die Bibel nicht einfach wegstellen, sondern wir müssen in der Bibel herausfinden, was ist nun die Aussage der Auferstehung. Und da kommen wir eben zu solchen Ideen. Ja, wenn ich glaube, Christus ist auferstanden, dann muss ich quasi in meinem Nächsten, muss ich Christus erkennen, der gewissermaßen im Nächsten weiterlebt, so gedanklich. Und da hat also Bultmann sehr betont, wir müssen im Neuen Testament das Kerygma, die Grundaussage suchen, obwohl alles historisch nicht haltbar ist. Aber es ist doch eine Aussage drin und die müssen wir herüberholen und das muss dann auch in der Predigt eben verkündigt werden. Also die haben alle Grundlagen des Christentums aufgegeben, aber auf dieser Basis konnten sie immer noch schön predigen und sagen, Christus ist am dritten Tag auferstanden. Und die Hörer in der Kirche denken, aha, schön, der glaubt das alles. Der glaubt das überhaupt nicht. Sondern er glaubt, das ist eine Legende, aber in dieser Aussage, das muss, die Aussage der Auferstehung muss in uns weiterleben. Und so war das also auch mit dem Alten Testament. Was entwickelte man damit? Man suchte nach der Aussage, obwohl man den historischen Sinn ablehnte. Und dadurch entstand eine theologische Philosophie. Ohne geschichtliches und damit auch ohne göttliches Fundament. Denn die Bibel als Gottes Wort war schon längst völlig aufgegeben. Nun möchte ich noch erklären, wie man in der Bibelkritik die Geschichte Israels sieht. Ich gehe davon aus, dass wir alle wissen, wie die Geschichte Israels ab dem Auszug aus Ägypten gelaufen ist. Das haben wir in anderen Bibelstudientagen miteinander auch bereits betrachtet. Aber mit Wellhausen und anderen wurde die Geschichte völlig umgekrempelt. Und da haben wir drei Hauptperioden. Man unterscheidet die Urzeit, ich sage nicht von Abraham, sondern die Urzeit, weil in der liberalen Theologie wird Abraham als eine Legende, also eine legendäre Figur gesehen. Urzeit bis 760 vor Christus. Das sei die Zeit, in der die Israeliten noch Animisten waren. Animisten, muss ich erklären, das ist die Art des Glaubens in den Stammesreligionen. In Afrika, bei den Indianern und so weiter, wo man überall Seelen und Geister in der Natur sieht. Also glaubt man in der liberalen Theologie, die Israeliten hätten Steine angebetet, und da wird dann schön verwiesen auf 1. Mose 28, 18, der Stein von Jakob, den er da aufgestellt hatte. Oder man hätte damals noch Bäume angebetet, und man verweist dann auf 1. Mose 12, Vers 6, ich lese das. Da kommt Abraham, ausgezogen aus Ur in Chaldäa ins Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Also da wird diese Terebinthe Mores erwähnt. Und auch an späterer Stelle wieder. Und da wird einfach geschlossen, aha, da war Abraham eben zu der Zeit noch ein Baumverehrer. Man sagt, die Israeliten waren damals noch so Tieranbeter und verweist auf 2. Mose 32, das goldene Kalb. Sie haben noch Kinder geopfert und hätten an viele Götter geglaubt. Und der Name Elohim sei noch ein Überrest davon. Ich muss erklären, Elohim ist im Hebräischen eine Mehrzahlform. Ihm ist die männliche Mehrzahl. Eloah ist Einzahl, Elohim ist Mehrzahl. Ich erkläre ein paar andere Wörter. Seraph ist Einzahl, der Seraph. Seraphim ist Plural. Keruv ist der Kerub. Keruvim ist die Mehrzahl. Also Elohim sei ein Plural und Gott werde weiterhin im Alten Testament Elohim genannt, aber das sei noch ein Rest von einem Vielgötterglaube. Das ist natürlich reiner Unsinn, denn Elohim, der Plural, kann bei Hauptwörtern im Hebräischen eine Ausdehnung ausdrücken. Zum Beispiel dieser Saurier in Hiob 41, der seinen Schwanz biegt gleich einer Zeder, der heißt Behemoth. Ott ist die weibliche Mehrzahl. Behema heißt das Tier, Behemoth, Tiere. Das eine Tier dort wird im Plural bezeichnet, als Behemoth. Warum? Eben, das ist ein Pluralis Extensionis, also eine Mehrzahl der Ausdehnung. Und so ist es zum Beispiel auch mit dem Wort Himmel. Himmel ist im Hebräischen immer in der Mehrzahl, Shamayim. Und das drückt eben aus die Ausdehnung des Himmels. Und so ist Elohim eben ein Plural, der zeigt die unendliche Größe Gottes. Wenn im ersten Satz der Bibel Elohim verwendet wird, muss man beachten, Bereshit, im Anfang. Bara schuf Elohim, Gott. Bara ist in der Einzahl, also dritte Person Einzahl. Das Verb ist Einzahl und das Wort Elohim wird so als Einzahlwort verwendet. Die Pluraländerung bedeutet seine Ausdehnung. Also hat nichts zu tun mit einem Rest von Polytheismus. Übrigens, komme noch in den Sinn, als die Philister Simson gefangen genommen haben, in Richter 16, da haben sie dann zu Ehre ihres Gottes, Dagon, haben sie dieses Gedicht verfasst, Natan Eloheinu Beyadenu et Shimshon Oyveinu. Also Gott hat in unsere Hand gegeben den Simson, unseren Feind. Das war das Gedicht, das sie gemacht haben. Und nun ist interessant, sie nennen dort ihren Gott Dagon auch Elohim. Aber sie betrachten ihn als eine Person. Also auch die Heiden konnten einen einzelnen Gott als Elohim bezeichnen. Was eben einfach für sie die Größe ihres Gottes ausdrückte. Nun, was schlimm ist, noch weiter schlimm ist, in der liberalen Theologie wird also gesagt, Jahwe, das sei ursprünglich ein Lokalgott gewesen. Wie viele andere Götter. Und sei dann eben später von den Israeliten zum Hauptgott gemacht worden. Und das ist ärgste Gotteslästerung, die man sich nur denken kann. Aber das muss man ganz sich im Klaren sein, das wird gelehrt an den Universitäten. Also hier wird wirklich im Grundsatz wird der christliche Glaube zerstört und vernichtet. Also, das wäre Urzeit bis 760 vor Christus. Und dann wird unterschieden die prophetische Periode 760 bis 587 vor Christus. Da sei die Idee des Monotheismus, also der Glaube an einen Gott, durch Amos eingeführt worden. Amos habe feurige Anhänger gehabt, nämlich Hosea, Jesaja, Micha, und auch die hätten den Eingottglaube feurig in ihren Schriften vertreten. Der Monotheismus sei also im fünften Buch Mose um 621 vor Christus festgelegt worden. Da hätte man dieses Buch als Fälschung verfasst und Mose zugeschrieben, um ihm eben Gewicht zu verleihen. Eine Person aus uralten Zeiten. In dieser Zeit sei dann der Stamm Levi zur Priesterschaft gekommen. Und in dieser Zeit hätte sich dann auch das Gottesbild gewandelt. Von einem hartherzigen, eifersüchtigen Gott hin zu einem liebenden Gott. Das ist natürlich alles reiner Unsinn. Denn wir finden auch in den späteren Prophetenbüchern, finden wir Gott als den Rächer über die Sünde, der sich aber über den Bußfertigen erbarmt. Das war ja auch dann das große Argument in der Hitlerzeit. Da wurde ja auch gesagt, das Alte Testament, das ist jüdisch und hat zu tun mit einem rächenden Gott, während das Neue Testament, das sei der liebende Gott. Und da hat dann Wilhelm Busch, das ist ein Jugendpfarrer aus Essen, hat dann einmal jemandem zitiert, einen Vers aus der Bibel. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, siehst du, das ist dieser Jahwe-Gott der Juden. Warte mal, noch ein anderer Vers. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Ah, das ist das Neue Testament, das ist der Gott des Neuen Testaments. Dann sagte Wilhelm Busch, ja, also der erste Vers, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, das ist aus dem Neuen Testament, Hebräer 10, und der andere Vers ist aus Jeremia 31. Ja, es ist Zeit für Pause. Wir machen Pause bis 9:15. Vor der Pause sind wir stehen geblieben bei Israels Religionsgeschichte aus bibelkritischer Sicht. Wir kommen noch zur dritten Periode, die da unterschieden wird, die sogenannte priesterliche Periode ab 587 vor Christus. Nicht wahr, mit der babylonischen Gefangenschaft kam das Königtum in Juda zum Ende. Und dann wird hier behauptet, nach dem Ende des Königtums wird das Priestertum immer wichtiger. Und erst ab dieser Zeit habe man die Priesterschaft auf die Sippe, auf die Familie Aarons beschränkt. Und zwar wird dann hingewiesen auf Hesekiel 44, 7 bis 16, wo es ja um das Priestertum geht im tausendjährigen Reich. Und weiter wird aber behauptet, Aaron selbst sei eine erfundene Person. Aber man hätte das quasi auf eine Sippe innerhalb des Stammes Aaron, des Stammes Levi eingeschränkt auf die Familie Aaron. Und erst in dieser Zeit seien nun all die Opfer und die Gottesdienstordnungen in den fünf Büchern Mose im P-Dokument festgelegt worden. Also da wird wirklich das, was in der Bibel steht, wird überall gesagt, das stimmt nicht. Es war genau anders. Also wenn man andere Bücher so lesen würde, wenn man die Zeitung so lesen würde. Ja, und das Schlimme ist, wir haben hier eine ganz mutwillige Verdrehung, die stützt sich nicht auf Fakten ab, sagen wir auf außerbiblische Dokumente oder auf Ausgrabungen. Wirklich eine Behauptung, einfach indem man das, was steht, auf den Kopf dreht. Es ist, wie wir gesehen haben, sogar eine gotteslästerliche Verdrehung. Ein paar Bemerkungen zum Thema liberales Theologiestudium heute. Im deutschsprachigen Raum, da wird hauptsächlich eine Verbindung gelehrt von Quellenentscheidungstheorie, also die Wellhausen-Theorie, wie wir das gesehen haben, und das wird verknüpft mit dem überlieferungsgeschichtlichen Ansatz. Im skandinavischen Raum, also wenn man in Schweden Theologie studieren würde, dort wird hauptsächlich der überlieferungsgeschichtliche Ansatz gelehrt und nicht die Quellenentscheidung. Und im englischsprachigen Raum, sagen wir in England oder an liberalen Schulen in den USA, da wird vor allem die Quellenentscheidungstheorie gelehrt. Also es kommt ganz darauf an, in welchem Land man studiert, was man dann zu hören bekommt als Wahrheit. Die Wahrheit ist von Land zu Land abhängig. Aber das Tragische ist, obwohl die liberale Theologie sich eigentlich selber erhängt hat und gerade durch ihre totale Widersprüchlichkeit gezeigt hat, wie das Ganze unhaltbar ist, keine Bereitschaft zur Buße. Es wird auf diesem Grundansatz, die Bibel ist nicht Gottes Wort, wird einfach weiter gewurstelt, möchte ich sagen. Aber keine Bereitschaft zur Umkehr. Und in der Pause hat jemand gefragt, ja, wie kann dann jemand, der wiedergeboren ist, heute noch Theologie studieren? An einer solchen Uni? Muss ich sagen, das kann er doch nicht. Und es ist auch in der Tatsache, in der Realität so, da kommen junge Leute aus dem Gymnasium, waren vielleicht in der Bibelgruppe, haben die Bibel geliebt und entscheiden sich für Theologiestudium, sagen wir in Zürich, und dann im ersten, zweiten Semester, dritten Semester, einer nach dem anderen kippt. Es ist praktisch nicht möglich, dieses Studium durchzuführen, ohne dass man den Glauben an das unverbrüchliche Wort Gottes verliert. Das ist tragisch, aber es ist eine Tatsache. Es gibt Alternativen in der Schweiz als Hochschule nur die STH Basel, in Deutschland zum Beispiel die FTA in Gießen. Im englischsprachigen Raum gibt es noch mehr bibeltreue Schulen. Aber von der Bibelkritik her werden die alle quasi zutiefst verachtet. Dass alle, die das nicht glauben, seien unwissenschaftlich. Ja gut, also wie wissenschaftlich das ist, was Sie bringen, das haben wir jetzt gerade gesehen. Und das werden wir noch deutlicher sehen, wenn wir jetzt das Ganze mal kritisch betrachten. Ein erster ganz wichtiger Kritikpunkt an der Bibelkritik ist der: Jesus Christus, der Sohn Gottes, schreibt den Pentateuch Mose zu. Ich habe da eine ganze Reihe von Bibelstellen aus den Evangelien zusammengestellt auf dem Blatt. Schlagen wir mal auf, Matthäus 8, Vers 4. Es geht da um die Heilung des Aussätzigen. Er wird geheilt und der Herr sagt, Vers 4, und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und bringe die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. In 3. Mose 13 wird beschrieben, wie man Aussatz diagnostiziert, wie die Priester das diagnostizieren mussten. Und Kapitel 14 gibt genaue Anweisungen, wenn jemand wirklich von Aussatz geheilt worden ist, welche Opfergaben er dann darbringen muss. Nach der Bibelkritik ist das ein P-Dokument, ja? Aus ganz später Zeit, babylonische Gefangenschaft und später. Aber der Jesus sagt, Mose hat diese Gaben angeordnet. Also so gibt es eine ganze Reihe von Stellen. Vielleicht noch Matthäus 19, 8. Da geht es um die Frage der Ehescheidung. Und der Herr Jesus nimmt da Bezug auf das Gebot in 5. Mose. Ich lese Matthäus 19, Vers 7 schon. Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Moses geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Moses hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht also gewesen. Also diese Gesetzesregelung wegen Ehescheidung, wie man sie findet in 5. Mose 24, da sagt der Herr Jesus: Mose hat das nicht geboten, den Scheidebrief, sondern er hat es zugelassen, gestattet. Aber er sagt also nicht, das war der Deuteronomist, der das geschrieben hat als Fälschung im Jahr 621 vor Christus, sondern das hat Mose, hat diese Anordnungen dort gegeben. So könnte man durch all diese Stellen hindurchgehen, die ich da angegeben habe, aber ich möchte noch speziell hinweisen auf Johannes 5, Vers 46, wo der Herr Jesus nämlich auf die ganzen 5 Bücher Mose Bezug nimmt. Da sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern: Denn wenn ihr Moses glauben würdet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also hier wird ganz klar Mose als der Autor dieser bekannten 5 Bücher Mose hingestellt. Und der Herr Jesus spricht sogar in der Mehrzahl: seine Schriften. Also in Bezug auf, dass es eben nicht nur ein Buch Mose gibt, sondern mehrere. Und der Herr Jesus sagt: Wenn ihr seinen Schriften nicht glaubt, dann könnt ihr auch meinen Worten nicht glauben. Und da sehen wir, das war kein Zufall, dass die Bibelkritik genau mit den ersten Büchern der Bibel begonnen hat. Und dann hat man begonnen, auch in den weiteren Büchern immer wieder verschiedene Quellen auszumachen. Man ist auch an die Prophetenbücher herangegangen, hat auch die versucht zu zersetzen. Zum Beispiel Jesaja hat man genommen und gesagt: Nein, 1 bis 39, das ist von Jesaja, aber dann Kapitel 40 bis 55, das ist von einem zweiten Schreiber, dem nennt man Deutero-Jesaja, und dann der Rest ist noch von einem dritten geschrieben worden. Und später hat man dann den ersten Jesaja auch noch in viele Quellen aufgestückelt. Also das hat sich so fortgesetzt bis zum Neuen Testament. Wenn man an den ersten Büchern Mose beginnt, das Wort Gottes zu zersetzen, dann nimmt es kein Ende. Und wenn man Moses Schriften nicht glaubt, dann kann man auch nicht den Worten Jesu glauben. Es ist eine Einheit. Und der Jesus sagt ja auch in Johannes 10, Vers 35 am Schluss: Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Man kann die Heilige Schrift nicht auflösen. Sie ist eine Einheit. Man kann also nicht menschliche Dinge und menschliche Quellen herausfiltern. Noch möchte ich hinweisen auf Johannes 7, 19. Da sagt der Herr Jesus im Tempel zu Jerusalem: Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Also der Herr Jesus sagt, die Tora, das Gesetz, und da verstanden alle die 5 Bücher Mose darunter, das ist die Tora. Mose hat euch die Tora gegeben. Also hier wird ganz klar Mose als der Autor der 5 Bücher Mose hingestellt. Und dann Vers 22. Deswegen gab Moses euch die Beschneidung. Nicht, dass sie von Moses sei, sondern von den Vätern. Also Moses hat auch die Anordnung gegeben über die Beschneidung im Gesetz, die zurückgeht bis auf Abraham, 1. Mose 17. Nun merken wir, wer an Jesus Christus als Sohn Gottes glaubt, kann nicht der Bibelkritik glauben. Und andersrum, wer der Bibelkritik glaubt, lästert den Sohn Gottes. Und zwar muss er ihn lästern, als hätte er hier nicht die Wahrheit gesagt. So weit geht das. Also letztlich ist das eben ein Angriff auf die Person des Erlösers, des Sohnes Gottes. Ein zweiter Punkt, der Pentateuch und der Rest des Alten Testaments bezeugt die mosaische Verfasserschaft. Also wir lesen zum Beispiel schon in 2. Mose 24, wie Mose selber geschrieben hat während der Wüstenwanderung. 2. Mose 24, Vers 4. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Vers 7. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Dann könnte ich weiter verweisen auf 2. Mose 34. Auch dort sehen wir wieder das Schreiben. 4. Mose 33 möchte ich aufschlagen. Dies sind die Züge der Kinder Israel, welche aus dem Land Ägypten ausgezogen sind, nach ihren Heeren, unter der Hand Moses und Aarons. Und Mose schrieb ihre Auszüge auf, nach ihren Zügen, nach dem Befehl des Herrn. Und weiter könnte man verweisen auf 5. Mose 31, 9 und 11. Und jetzt über die fünf Bücher Mose hinaus, in Josua 1 wird bezeugt, dass die Bücher Mose von Mose stammen. Josua 1, Vers 7. Gott spricht zu Josua nach dem Tod Moses. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zu lenken, auf dass es dir gelinge, überall wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Was Kapitel 34 anbetrifft, von 5. Mose, da stirbt ja Mose. Wer hat das geschrieben? Nun, niemand behauptet, das hätte Mose geschrieben. Und auch im Judentum hat man den Tod Moses, die Beschreibung in 5. Mose, hat man Josua zugeschrieben. Das war nie ein Problem, das ist keine Frage. Aber alles Übrige, das kommt aus der Verfasserschaft von Mose. Und weiter habe ich verwiesen auf 1. Könige 2, Vers 3, 2. Könige 14, 6, 2. Könige 21, 8, Esra 6, Vers 18, Nehemiah 13, 1, Daniel 9, 11 bis 13, Malachi 3, Vers 22. So eine Auswahl von Stellen im Alten Testament, die alle ganz klar das Gesetz Mose zuschreiben. Und 3.500 Jahre später wollen Leute dann kommen und sagen, wir wissen es besser. Die haben sich alle geirrt früher. Ein nächster Punkt auf dem Blatt. Unterschiedliche Gottesnamen besitzen eine geistliche Aussage und weisen nicht auf verschiedene Autoren hin. Das ist ganz wichtig. Übrigens ist ja interessant, es gibt ja nicht nur zwei Gottesnamen in der Bibel, Jahwe und Elohim, sondern es gibt, sagen wir mal, über 300 verschiedene Namen Gottes in der Bibel. Es ist eigentlich interessant, dass man die anderen Namen nicht auch benutzt hat, um verschiedene Quellen zu finden. Das wäre doch konsequent gewesen. Aber warum beschränkt man sich auf Yahweh und Elohim? Und nicht mal da kann man konsequent sein, weil in Javist-Texten findet man doch Elohim und kann also das gar nicht so durchziehen. Aber jeder Gottesname drückt etwas von Gottes Wesen und Gottes Herrlichkeit aus. Und die inspirierten Schreiber haben die Gottesnamen ganz gewählt, benutzt. Warum steht zum Beispiel in Kapitel 1 immer Elohim und in Kapitel 2 Yahweh, Elohim? Nun, wenn wir den Namen Elohim nachgehen in der Bibel, wie wird er verwendet? Dann kommen wir zum Schluss. Elohim bezeichnet Gott speziell als den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Er, der über allem mächtig, über allem steht. Darum Elohim, der Mehrzahl, der Plural der Ausdehnung. Aber Yahweh, das ist der Name, den Gott benutzt, zum Beispiel, wenn er mit Israel den Bund eingeht. Da stellt er sich ihnen ganz speziell vor als Yahweh. Ich will das aufschlagen in 2. Mose. Gott erscheint ja in 2. Mose 3 dem Mose im Feuerbusch. Und da stellt er sich vor als Ich bin, der ich bin. 2. Mose 3, Vers 14. Ich bin, das ist die Umschreibung der Bedeutung von Yahweh. Yahweh heißt nämlich wörtlich der Seiende. Also Ich bin, der ich bin. Und dann lesen wir in 2. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach also, sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und dann führt dieser Yahweh das Volk Israel aus Ägypten und schließt am Sinai einen Bund mit ihnen. Und so ist der Name Yahweh ganz besonders der Name des Bundes Gottes. Also Gott in Beziehung zu Menschen. Jetzt können wir das schon mal anwenden auf 1. Mose 1 und 2. In 1. Mose 1 wird die Schöpfung beschrieben als 6-Tage-Werk. Und zwar haben wir dort eigentlich eine Beschreibung umfassend in der Übersicht. In Kapitel 2 finden wir nun nicht mehr die Schöpfung einfach so beschrieben, sondern es geht ganz speziell um die Schöpfung des Menschen. Die wird nun ganz ausführlich beschrieben, wie Mann und wie Frau geschaffen wurde, wie die Frau geschaffen wurde und wie Gott einen Bund schließt mit Adam und ihm Gebote gibt. Also Kapitel 2 legt nicht mehr da geht es nicht mehr um die Schöpfung als Ganzes, sondern es geht speziell um die Schöpfung des Menschen und um die Bundesbeziehung Gottes zu Adam. Ja, und jetzt verwundert es uns nicht, warum Gott dort genannt wird Yahweh. Gott in Beziehung zum Menschen, in Bundesbeziehung zum Menschen. Aber warum dann Elohim? Ja, das ist nicht sehr oft in der Bibel, nicht das Übliche, dass Yahweh Elohim steht. Aber hier ist es beides, weil hier Gott auch als Schöpfer vorgestellt wird. Als Gott in Beziehung zum Menschen, aber auch als Schöpfer und darum Yahweh Elohim. Also ganz, ganz gewählt und entsprechend werden die Namen verwendet. Ich greife ein ganz anderes Beispiel heraus. Gehen wir zu 2. Chroniker 18. Da finden wir König Josaphat im Krieg. Er wird angegriffen, weil die feindliche Armee meint, Josaphat sei der König von Israel, vom Nordreich, und den wollten sie umbringen. Sie gehen auf ihn los und der gläubige König beginnt in der Not zu beten. 2. Chroniker 18, Vers 31. Und es geschah, als die Obersten der Wagen Josaphat sahen, denn sie sprachen, das ist der König von Israel. Da umringten sie ihn, um zu streiten. Und Josaphat schrie, und Jahwe half ihm, und Elohim lenkte sie von ihm ab. Jetzt haben wir in einem Vers beide Namen, Jahwe und Elohim. Ja, sollen wir jetzt zwei Quellen machen, ja? Jahwisten und den Elohisten. Das ist ein Unsinn. Aber wir haben Jahwe, der Gott in Bezug zum Menschen, und Jahwe half ihm. Und Elohim, den mächtigen Gott und Erhalter des Weltalls, und Elohim lenkte sie, die Armeen, von ihm ab. Da sehen wir, wie die Namen ganz bewusst verwendet werden. Ein ganz anderes Beispiel noch. Von Salomo haben wir drei Bücher in der Bibel. Prediger, Sprüche und Hohes Lied. Im Prediger steht 40 Mal Elohim, kein einziges Mal Jahwe. Aber in den Sprüchen, da finden wir, gut, der größte Teil ist von Salomo, es gibt noch andere Teile dazu, aber da finden wir 87 Mal Jahwe, 5 Mal Elohim und einmal Eloah, die Einzahlform. Ja gut, ist das jetzt vom Jahwisten? Und dann haben wir das Hohe Lied und dort finden wir 0 Mal Jahwe und 0 Mal Elohim. Von wem ist jetzt das? Also, im Prediger, da finden wir Salomo, der sich von Gott abgewandt hatte und der so in seiner Gottesferne versuchte, den Sinn des Lebens zu finden. Da finden wir Elohim, nicht Jahwe. Denn er steht ja nicht in Beziehung zu Gott in diesen Erfahrungen. Darum ist Elohim das treffende Wort. Er ist kein Atheist geworden, aber diese Bundesbeziehung zu Gott hatte er gebrochen. Aber in den Sprüchen, da finden wir die Weisheit eines Vaters, göttliche Weisheit, die er seinen Söhnen weitergibt. Und gewissermaßen die Weisheit, die Gott seinem Volk weitergibt, um in diesem Leben bestehen zu können. Und da ist eben der charakteristische Name Jahwe. Gott in Beziehung zum Menschen. Und das Hohelied hat wieder einen ganz speziellen Charakter. Ich habe am letzten Bibelstudientag in Herznach das Hohelied behandelt, kann man also eine Kassette darüber hören. Also auch dort wieder ein ganz anderer Charakter in der Botschaftsübermittlung. Also es lohnt sich, auf die Namen Gottes genau zu achten. Ich mache das beim Bibellesen, habe ich das immer so gemacht. Ich habe eine spezielle Farbe genommen und immer wieder die Namen Gottes im Text habe ich mir farbig angestrichen. Zum Beispiel Orange. Und dann findet man die Namen Gottes sehr schnell wieder. Und da kann man so die Bibelseiten durchblättern und bald haben wir 300 Namen beieinander. Und jeder Name sagt ja etwas über Gottes Herrlichkeit aus. Und es lohnt sich also überhaupt das Studium der Namen Gottes so zu betreiben, so lernt man Gott immer besser kennen. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Punkt in unserer Kritik an der Kritik. Als Argument wird ja immer wieder gebracht, es gibt verschiedene Quellen, weil der Text in sich widersprüchlich sei. Also die 5 Bücher Mose widersprechen sich innerlich und das weist doch hin auf verschiedene Autoren. Ja gut, wo widersprechen sie sich? Ja, zum Beispiel Kapitel 1 und 2. Und da wird zum Beispiel gesagt, eben in Kapitel 1, da wird die Schöpfung als Ganzes beschrieben, aber in Kapitel 2 ist das ganz anders. Das ist kein Widerspruch. Das ist eine andere Sichtweise. Werden zuerst die Tiere erschaffen und dann der Mensch. Tiere am fünften und Anfang sechsten Tag und dann kommt der Mensch. Aber in Kapitel 2 wird zuerst der Mensch erschaffen und dann die Tiere. Das ist ein Widerspruch. Ja, lesen wir 1. Mose 2. Vers 7, und der Herr Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und dann in Kapitel 2, Vers 18, und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hülfe machen, seinesgleichen. Und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alles Gevögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, das sollte sein Name sein. Dann sagt man, ja gut, ist doch klar, da war der Mensch zuerst da und dann sucht Gott eine Entsprechung und er macht mal zuerst die Tiere. Er macht dann anschließend die Tiere. Das ist ein Widerspruch. Was kann man da machen? Ja, man muss wieder mal über Hebräisch nachdenken. Die hebräischen Zeitformen sind anders als die Zeitformen im Deutschen. Und die Zeitform, die hier verwendet wird, kann man übersetzen mit Präteritum, also 2 Vers 19, und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes. Oder man kann es, was an verschiedenen Stellen absolut zwingend ist, mit Plusquamperfekt übersetzen. Also vor Vergangenheit. Und dann heißt es eben so. Der Herr Gott hatte ja aus dem Erdboden alles Getier des Feldes gebildet. Und alles Gevögel des Himmels. Und so brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Ja gut. Der Widerspruch hängt nur von der Übersetzung ab. Ob man imperfekt, also Präteritum übersetzt oder Plusquamperfekt, aber der ist nicht im Text drin enthalten. Das ist in unseren Köpfen, je nachdem, wie falsch wir übersetzen oder wie richtig. Und man muss natürlich den Bibeltext nicht so übersetzen, dass er einen Widerspruch ergibt. Sondern man muss ihn so entsprechend der Grammatik übersetzen, dass er eben in sich schlüssig ist. Und an anderen Stellen, wo das Gleiche ist, sieht man, es geht nicht. Diese Zeitform darf man auf keinen Fall mit Präteritum übersetzen, denn das ist hier vorzeitig verstanden. Und da geht der Text auf. Oder ein anderes Beispiel. Die Sintflutgeschichte. Da wird behauptet, das sind zwei Texte, die ein Redaktor ineinander gewoben hätte. Da gäbe es eine javistische und eine elohistische Schicht. Ja. Und ich mag mich noch erinnern, wie es war, auf dem Gymnasium hat ein Kollege von mir, das war ein Jude, aber der mit Glauben überhaupt nichts zu tun hatte. Seine Mutter war übrigens mit Rabbin in die Schule gegangen. Mit ihm habe ich viel Diskussion gehabt. Und er hat dann Freifach Archäologie genommen. Und was macht der Mann in Archäologie? Er bringt ihnen die Quellenscheidungstheorie bei. Da kommt er, strahlend zu mir. Siehst du, das widerspricht sich in der Sintflutbericht. Denn da heißt es in Kapitel 7, dass es 40 Tage und 40 Nächte geregnet habe. 7, Vers 12. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Aber dann in Vers 24 heißt es, und die Wasser nahmen zu auf der Erde 150 Tage. Siehst du, eine Schicht, die hat eben die Überlieferung von 40 Tagen Regen und eine andere Schicht im Text spricht von 150 Tagen. Und dann bin ich in das Hebräische gegangen und da bin ich freudenstrahlend gekommen. Ich habe gesagt, ja, das ist das Wort Gavar in Vers 24 und das heißt nach Wörterbuch stark sein, nicht stark werden. Also man muss übersetzen wie die alte Elbefelder. Und die Wasser hatten Überhand auf der Erde 150 Tage. Es geht also so, der Text sagt, 40 Tage und 40 Nächte hat es geregnet, da haben die Wasser zugenommen. Aber dann waren die Wasser eben als Überschwemmung da während 150 Tagen und erst danach, das wird beschrieben in Kapitel 8, nahmen die Wasser dann nach und nach ab. Aber wenn man an die Bibel herangeht, bereits mit dem Vorwissen, es muss Widersprüche haben, da findet man sie dauernd. Und dann ist man auch gar nicht mehr bereit, sich zu überlegen, ja, gäbe es da eine Lösung? Darum kommen die auch gar nicht auf die Lösung. Also, scheinbare Widersprüche zwischen angeblichen Dokumenten lösen sich durch gründliches Bibelstudium. Ein weiterer Punkt ist, in der Bibelkritik finden wir westliches Denken. Man hat hier keinen Sinn für orientalische Texte. Es ist nämlich so, das Hebräische hat eine Eigenart von ihrem Aufbau, vom Aufbau der Sprache her. Man kann nicht Nebensätze bilden, wie wir das im Deutschen machen. Also, Fritz ging aus dem Hause hinaus, nachdem er zuvor noch seine Sachen geholt hatte, wobei er noch seine Mutter fragte, merken wir diese Verschachtelung, ja? Im Hebräischen werden in der Erzählung die Verben einfach immer mit und angesetzt. Ja? Also Hans ging aus dem Haus hinaus. Und er hatte die Sachen geholt und er fragte seine Mutter. Man sagt, ein parataktischer Aufbau. Das hängt mit der Struktur der Sprache zusammen. Und das ermöglicht viel mehr, dass man Texte auseinanderreißen kann. Oder? Weil jeder Satzteil so schön für sich steht, kann man das viel einfacher im Hebräischen tun, Texte auseinanderreißen, als im Deutschen. Aber man hat da einfach zu wenig Sinn für das typisch Hebräische. Und in der ganzen Sache hatte man keine objektiven Beweise, also keine außerbiblischen Inschriften. Man hatte auch nie irgendwelche solche jahwistischen Fragmente gefunden oder elohistische. Keine Spur. Also es gibt keine objektiven Beweise. Und man kann dem sagen, das ist ein desintegriertes Vorgehen. Man geht also schon an die Bibel heran, indem er annimmt, da gibt es Widersprüche. Man sucht nicht die Zusammenhänge und die Linien, man sucht das Ganze zu zerreißen. Und das ist ein Kreisdenken. Also wenn ich an die Bibel herangehe und sage, es hat verschiedene Quellen, und dann reiße ich alles auseinander und dann sage ich, siehst du, es gibt tatsächlich verschiedene Quellen. Das ist ein Kreisdenken. Ein wichtiges Argument im 19. Jahrhundert gegen die mosaische Verfasserschaft war die Behauptung, damals konnte man gar noch nicht schreiben. Die Israeliten waren noch so primitiv, die hätten gar nicht die 5 Bücher Mose verfassen können. Nun, im gleichen 19. Jahrhundert hat man dann die großen Ausgrabungen gemacht im Irak. Keilschrifttafeln kamen ans Licht. Und im 19. Jahrhundert konnte man plötzlich die Hieroglyphenschriften in Ägypten entziffern. Eine ganz neue Welt ging auf. Und man stellte nach und nach fest, die Schreibkunst war bekannt schon lange, lange vor Abraham. Nicht nur erst vor Mose, sondern schon lange vor Abraham. Gut, hätte man immer noch sagen können, ja gut, aber die Keilschrift in Babylonien, das war eine Silbenschrift. Also ein Zeichen für eine Silbe. Und da muss man etwa 600 Zeichen kennen, um Texte lesen und schreiben zu können. Und ähnlich in Ägypten, diese Schrift besteht aus Zeichen, die bedeuten ganze Wörter oder Silben oder einzelne Konsonanten. Aber im Text ist das durchgemischt. 600 Zeichen muss man da kennen, um Texte lesen zu können. Aber die Bibel ist geschrieben worden in einer Buchstabenschrift mit etwas mehr als 20 Buchstaben. Da hätte man immer noch sagen können, ja gut, aber zur Zeit von Mose gab es die Buchstabenschrift nicht. Muss man ein bisschen warten. Und man ist immer in der Archäologie immer weiter zurückgekommen. Der nächste Punkt hier auf dem Blatt. Die Buchstabenschreibkunst war in der Zeit von Mose bekannt. Immer wenn ich eine Gruppe nach Israel führe und mit denen ins Israel-Museum gehe, das ist natürlich das erstklassigste Museum für biblische Archäologie. Und da sind die großartigsten Funde zu sehen, original aus den vergangenen Jahren. Und da zeige ich immer den Geser-Scherben. Ja, einfach ein Stück Scherben, ja, aber ein wertvolles Stück. Ich hätte das zu Hause. 17. Jahrhundert vor Christus, und da steht drauf, nur drei Buchstaben, KLB. Man kann das lesen als Kaleb. Aber das ist die älteste datierte Inschrift. Es gibt noch nicht genau datierte Inschriften in der Sinai-Wüste. In Serabit el-Khadim gibt es ein Ausgrabungsort für Bodenschätze. Da haben Kananiter dort gearbeitet und die haben in kananitischer, will sagen hebräischer Schrift, haben sie Dinge in die Felsen eingeritzt. Und da sagt man, das stammt etwa aus der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Also etwa Zeit von Mose. Da kann man es halt nicht genau datieren, aber der Geser-Scherben ist datiert worden auf 17. Jahrhundert vor Christus und den hat man gefunden im Land Israel. Also nicht im Libanon, nicht in Jordan, nicht in Irak, sondern in Israel findet man den ältesten Hinweis auf die Buchstabenschrift. Das war eine sensationelle Sache. Die Buchstabenschrift vereinfachte alles so, dass nämlich selbst Kinder lesen können. Früher war das alles mit Keilschrift und mit Hieroglyphenschrift war das Sache von Berufsleuten, also Berufsschreibern. Aber jetzt ist es plötzlich möglich, wir haben das auch bei unseren Kindern auch bei gewissen erlebt, die haben schon, bevor sie in die Schule gingen, haben die Schreiben und Lesen gelernt. Das ist so einfach, Schreiben. Mit ein paar Buchstaben, anstatt 600 Zeichen. Und darum war die Erfindung der Buchstabenschrift so etwas Bedeutendes. Und diese bedeutende Erfindung wurde benutzt von Anfang an in der Bibel. Und darin liegt ein Programm. Gott möchte sein Wort uns Menschen weitergeben. Aber nicht nur für bestimmte Berufsstände, Professionelle, Spezialisten, sondern auch für Kinder. Kinder, die können diese Buchstabenschrift lernen. Also da liegt bereits ein Programm Gottes drin. Die Bibel, nicht nur für alle Völker, sondern auch für alle Altersklassen und Menschengruppen. Ein nächster Punkt, gerade diese Entdeckungen im Irak und in Ägypten, wo man sieht, die Schreibkunst geht zurück bis in die Zeit nach der Sintflut. Da hat man gesehen, die semitischen Völker waren geprägt durch schriftliche Überlieferung und nicht durch mündliche Tradition. Also all diese Inschriften aus Sumerien, Südirak, Babylonien, Südirak, Assyrien, Nordirak, Israel und so weiter machen deutlich, die semitischen Völker waren nicht interessiert, wichtige Dinge mündlich von Generation zu Generation weiterzugeben, sondern schriftlich. Und schon die alten Babylonier haben Sicherheiten eingebaut beim Abschreiben von, von wichtigen Tafeln, dass man da nicht etwa beim Abschreiben zum Beispiel mit dem Auge springt und eine Zeile vergisst, dass man also die Zeilen ausgezählt hat und das total hingeschrieben hat, damit der Abschreiber genau die gleichen Zeilen wieder schreiben konnte und wieder mit Auszählen kontrollieren konnte. Das ist ganz anders. Was waren die Helvetier damals? Die konnten nicht schreiben. Und die Barbaren noch nördlicher, die Germanen und. Ja, was haben die damals getan? Die haben ihn mündlich überliefert. Was ist das älteste Schriftstück, das wir auf Deutsch haben? Das Nibelungenlied um 700 nach Christus. Ja, in unserer Kultur hat man die Dinge mündlich weitergegeben, natürlich, aber nicht im nahöstlichen Raum. Und man sieht also schon, auch die Babylonier haben ihre wichtigen Texte ganz getreulich weitergegeben. Man hat zum Beispiel Keilschrifttafeln gefunden, der gleiche Text mit einem Abstand von etwa 1000 Jahren. Und dann hat man festgestellt, wie haben die exakt kopiert über 1000 Jahre hinweg? Und die Hebräer, die Juden, die Israeliten, sie sind Semiten. Und das war schon rein von ihrer Kultur, ganz abgesehen vom Glauben her, war das ganz wichtig, dass man eben Dinge, wichtige Dinge schriftlich weitergibt und nicht mündlich. Kann man also die ganze Oraltradition kann man vergessen und in den Abfalleimer werfen. Das entspricht nicht den Tatsachen im alten Orient. Weiter hat man entdeckt die Bundesschlüsse in 1. Mose 17. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und auch das 5. Buch Mose war ja eine Bundesbestätigung. Am Ende der Wüstenwanderung macht Mose noch einmal mit Israel, mit der jungen Generation, die ins Land soll, einen Bund. Also das 5. Buch Mose ist ein Bundesbuch. Und die Art und Weise, wie das Bundesbuch aufgebaut ist und wie der Bundesschluss in 1. Mose 17 aufgebaut ist, entspricht genau den Bundesschlüssen um 1500 vor Christus herum. Und zwar hat man hethitische Inschriften gefunden. Und hat gesehen, wie haben die Hethiter Bündnisse geschlossen im Nahen Osten in der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Da haben wir gesehen, die haben ein ganz bestimmtes Bundesschema. Da haben wir entdeckt, das ist genau das gleiche Schema in 1. Mose 17. Das 5. Buch Mose ist genau nach dem hethitischen Bundesschlussschema aufgebaut. Ja gut, wie soll denn dann diese Texte aus der Mitte des 1. Jahrtausends kommen? 1000 Jahre später? Gut, ein Schlaumeier könnte sagen, ja, das war da üblich, aber vielleicht hat man auch im 1. Jahrtausend vor Christus immer noch manchmal Bündnisse so geschlossen, wenn das auch nicht so üblich war. Aber es ist so, dass die Hethiter sind als Volk untergegangen, so am Ende des 2. Jahrtausends vor Christus. Und damit auch ihre Art der Bundesschlüsse. Es passt einfach nicht. Also das 1. Mose 17 gehört in die Zeit des 2. Jahrtausends hinein, auch das 5. Buch Mose. Ich habe hier verwiesen auf Kühling und Kitchen in der Bibliografie. Kühling zur Datierung der Genesis P-Stücke, das war seine Doktorarbeit, da geht er sehr stark auf 1. Mose 17 ein. Und dann habe ich verwiesen auf das Buch von Kitchen, K.A. Kitchen, Ancient Orient and Old Testament. Und da geht er prinzipiell auf diese Bundesschlüsse ein und zeigt, diese Quellenentscheidungstheorie ist ein Unfug. Noch eine Erklärung, wer Kitchen ist. Kitchen ist heute der anerkannte Ägyptologe schlechthin, also einer der führenden der ganzen Welt. Er ist gläubig. Und als Altorientalist hat er dieses Buch geschrieben und er sagt, was die Theologen da geleistet haben im 19. Jahrhundert, das sind Schreibtischtheorien. Die haben überhaupt nicht unser Material berücksichtigt, was wir da im Nahen Osten gefunden haben. Hätten sie das berücksichtigt, wären sie nie auf diese Idee gekommen. Da sagt er zum Beispiel in dem Buch, wir haben in Ägypten Texte gefunden, wo wir wissen, das ist alles von einem Autor. Ja, und da findet man verschiedene Götternamen für den gleichen Gott. Kann unmöglich von zwei Quellen herkommen. Oder man findet genau das Schema, etwas wird beschrieben im Überblick und dann wird nochmals darauf eingegangen in einem zweiten Abschnitt. Das ist genau wie 1. Mose 1 und 2. 1. Mose 1 gibt die Übersicht und dann Kapitel 2 geht auf das Detail ein, nimmt also wieder Bezug und geht zurück. Das finden wir, das war üblich im Nahen Osten so oder im Mittleren Osten so zu schreiben. Das haben die Theologen alles nicht berücksichtigt. Und dann nächster Punkt, die Quellen werden nicht ernst genommen. Man unterschiebt ihnen Betrug. Und es ist ganz wichtig, in der Geschichtswissenschaft und in der Archäologie, wenn man einen Text findet, geht man zuerst davon aus, dass der Text glaubwürdig ist. Also genau wie vor Gericht, in dubio pro reo, im Zweifelsfall für den Angeklagten. Also man darf nicht vorverurteilen. Und wenn man jemanden in Frage stellt als Zeuge, dann muss man den Beweis dafür antreten. Und so macht man das in der Geschichtswissenschaft, geht man also bei den Quellen zuerst mit einer positiven Haltung heran. Das ist das Übliche. Nur die Theologen, man muss sagen, die liberalen Theologen, die haben das anders gemacht. Die erlauben sich also das, was man in anderen Zweigen sich nie erlauben dürfte. Darum habe ich geschrieben, solches Vorgehen ist in der Geschichtswissenschaft und in der Archäologie nicht erlaubt. Nächster Punkt, die verschiedenen liberaltheologischen Schulen widerlegen sich gegenseitig. Das haben wir anschaulich gesehen in diesen über 250 Jahren Geschichte der Bibelkritik. Dann noch der drittletzte Punkt, den habe ich schon erklärt, man hat nie irgendwelche Quellen wie JEDP gefunden. Zweitletzter Punkt, die liberaltheologische Geschichtsdarstellung Israels steht im Widerspruch zur Archäologie und zu den Fakten der Altorientalistik. Also, man hat die Geschichte einfach revidiert, so wie die Kommunisten auch. Die Geschichte, wo sie ihnen nicht gepasst haben, haben sie auch revidiert, ja. Da können uns alle, die aus Osteuropa kommen und aus Russland, können uns da ein Lied singen. Einfach die Tatsachen verdreht. Und genau das Gleiche hat man gemacht in der liberalen Theologie mit der biblischen Geschichte. Aber das, was sie da dargestellt haben, das steht völlig im Widerspruch zu dem, was man ausgräbt im Nahen Osten. Und schließlich ein ganz wichtiger Punkt. Der übernatürliche Ursprung des Pentateuch ist durch die erfüllte Prophetie erwiesen. Ich nehme zum Beispiel 5. Mose 28, Vers 64. Da sagt Mose, wenn ihr euch, Volk Israel, nicht an Gottes Gebote haltet, dann werden alle diese Gerichte über euch kommen. Vers 64, einfach als Beispiel herausgegriffen, neben vielen, vielen anderen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ja, wann sind die Juden über die ganze Welt zerstreut worden? Ab dem Jahr 70 nach Christus. Da war auch nach den Kritiken war der Pentateuch schon längst beieinander, ja? Als Fälschung. Aber erst im Jahr 70 ist es erfüllt worden. Und zwar in einem jahrhundertedauernden Prozess wurden die Juden aus dem Land herausgerissen und zerstreut über alle 5 Kontinente. Und dort dauernd verfolgt. So wie es heißt in Vers 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschen der Augen und verschmachten der Seele. 13 Millionen Tote und das jüdische Volk in alle 5 Kontinente zerstreut und dauernd 2000 Jahre hindurch gehasst und verfolgt. Und dann lese ich weiter Und man könnte meinen, das sei jemand, der in den KZs des Dritten Reiches zur Zeit von Hitler geschrieben hätte. 66. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten. Und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Das ist genau Auschwitz. Ja. Und das fünfte Buch Mose soll eine Fälschung sein, eine Lüge. Wie konnte dann dieser Lügner die Zukunft so präzise bis ins 20. Jahrhundert beschreiben? Das ist nicht ein Mensch, der hier Autor ist, sondern es ist Gott, Jahwe, der Gott, der ewig ist und über Zeit und Raum steht. Solche Prophetie finden wir nur in der Bibel und in keiner anderen Religion. Und wie hat die Bibelkritik angefangen? Gott gibt es, aber es gibt keinen Gott, der zu den Menschen spricht und sich durch sein Wort offenbart. Aber gerade die erfüllte Prophetie, beginnend mit dem Pentateuch, erschüttert die ganze philosophische Grundlage. Es stimmt einfach nicht, was die Aufklärer gesagt haben. Es gibt kein Wort Gottes, es gibt keine echte Prophetie. Das haben wir ja übrigens so verfolgt. Warum hat man Jesaja aufgesplittert in mehrere Quellen? Ich habe davon schon gesprochen. Ganz einfach. In Kapitel 44 wird der König Kores von Persien vorausgesagt, wie er einmal die Juden wird aus der Gefangenschaft zurückkehren lassen und der Tempel und Stadt soll wieder aufgebaut werden. Dann haben die Kritiker gesagt, das geht ja gar nicht. Das kann ja gar nicht Jesaja geschrieben haben, um 720 vor Christus. Das geschah ja erst 538 vor Christus. Wie kann man 170 Jahre im Voraus eine solche Prophetie machen und dann noch den Mann mit Namen anführen? Das geht ja nicht. Also das muss ein anderer geschrieben haben. Später, und zwar hat es so geschrieben, als wäre es eine Prophetie, und hat das an Jesaja zugeschrieben, um den Leuten zu sagen, seht ihr, das haben wir alles vorausgesagt, und jetzt ist es in Erfüllung gegangen. Also die sagen, es ist gar nicht möglich, echte Prophetie, darum muss das später sein, es muss eine andere Quelle sein. So haben die immer wieder gearbeitet, aber wir können am laufenden Band können wir ihnen zeigen, ja halt, die Prophetie hat sich erfüllt, und zwar über die Zeit hinaus, obwohl man das 1000 Jahre jünger machen wollte. Aber Sie können das fünfte Buch Mose nicht ins 20. Jahrhundert versetzen, oder? Das geht nicht. Da können wir jetzt sagen, aber die Prophetie geht weiter bis in unsere Zeit. Erfüllt sich ganz genau. Damit wird eure materialistische, gottlose Philosophie in den Fundamenten erschüttert. Wir bauen auf Fakten auf, aber ihr müsst die Augen vor diesen Fakten verschließen. Ja, da sind wir am Ende. Oder die Bibelkritik ist am Ende. Und wir sind am Schluss.